Wer nicht den Botschaften von der Kühnheit und den wunderbaren Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes zugehört und nicht laut die Lieder über den Herrn gesungen und gechantet hat, muss Ohren wie die der Schlange und eine Zunge wie die eines Frosches besitzen. Erläuterung. Hingebungsvoller Dienst für den Herrn wird mit allen Gliedern oder Teilen des Körpers verrichtet. Es ist die transmentale, dynamische Kraft der spirituellen Seele. Und daher ist ein Gottgeweihter zu 100% im Dienst des Herrn tätig. Man kann hingebungsvollen Dienst ausführen, wenn die Sinne des Körpers geläutert sind, da sie in Beziehung zum Herrn tätig sind. Dann kann man den Herrn mit Hilfe aller Sinne dienen. Die Sinne und ihre Tätigkeiten müssen daher so lange als unrein oder materialistisch betrachtet werden, wie sie nur ihrer eigenen Befriedigung dienen. Die geläuterten Sinne sind nicht für ihre eigene Befriedigung tätig, sondern ausschließlich im Dienst des Herrn. Der Herr ist der Höchste. Mit allen Sinnen. Und der Diener, der ein winziger Bestandteil des Herrn ist, hat die gleichen Sinne. Dienst für den Herrn ist der völlig geläuterte Gebrauch der Sinne, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Der Herr gab Arjuna mit vollkommenen Sinnen Anweisungen und Arjuna empfing sie mit vollkommenen Sinnen. Er fand zwischen dem Meister und dem Schüler ein vollkommener Austausch gefühlsmäßigen und logischen Verständnisses statt. Interessant, wie Schüler Prabhupada sagt, hier darüber schreibt, wie das Lebewesen und auch Krishna ähnliche Sinne haben, sodass es dazu kommen kann, dass Krishna den Dienst, der mit Sinn ausgeführt wird, überhaupt annehmen kann. Und dann spricht Prabhupada jetzt über die Beziehung zwischen dem spirituellen Meister und dem Schüler. Er sagt, wie diese Beziehung aussieht und wie sie nicht aussieht. Spirituelles Verständnis hat nichts mit einer elektrischen Aufladung zu tun, die sich vom Meister auf den Schüler überträgt, wie törichterweise gewisse Propagandisten behaupten. Alles ist voller Sinn und Logik. Und der Austausch von Ansichten zwischen dem Meister und dem Schüler ist nur dann möglich, wenn der Schüler in ergebener und aufrichtiger Haltung empfänglich ist. Im Chaitanya-Charitamrita heißt es, dass man die Lehren Chaitanyas mit dem Intellekt und mit vollkommenem Sinn aufnehmen soll, damit man die Botschaft logisch verstehen kann. Im unreinen Zustand eines Lebewesens sind alle Sinne völlig mit weltlichen Dingen beschäftigt. Wenn das Ohr nicht in den Dienst des Herrn gestellt wird, indem man aus der Bhagavad Gita oder dem Srimad Bhagavatam über ihn hört, werden die Ohren unweigerlich mit Abfall gefüllt. Daher sollte die Botschaft der Bhagavad Gita und der Srimad Bhagavatam sehr laut auf der ganzen Welt gepredigt werden, also mit Lautstärke. Das ist die Pflicht eines reinen Gottgeweihten, der solche Botschaft aus den vollkommenen Quellen gehört hat. Viele Menschen wollen zu anderen sprechen, doch weil sie nicht darin geschult sind, über die vedische Weisheit zu sprechen, reden sie nur Unsinn und die Menschen hören ihnen vergeblich zu. Es gibt Hunderte, ja Tausende von Quellen zur Verbreitung weltlicher Nachrichten und die Menschen überall auf der Welt empfangen sie. In ähnlicher Weise sollte die Menschheit darin unterrichtet werden, die transzendentalen Erzählungen über den Herrn zu hören und zu diesem Zweck muss der Geweihte des Herrn laut sprechen, sodass jeder ihn hören kann. Frösche quaken laut. Mit dem Ergebnis, dass sie die Schlangen einladen, sie zu fressen. Der Mensch hat seine Zunge zum Chanten der vedischen Hymnen bekommen und nicht zum Quaken wie die Frösche. Also, ein Glas Wasser trinken, das hilft. Der Mensch hat seine Zunge zum Chanten der vedischen Hymnen bekommen und nicht zum Quaken wie die Frösche. Fühlt sich so direkt angesprochen, nicht? Das in diesem Vers gebrauchte Wort Asati ist ebenfalls bedeutungsvoll. Mit Asati ist eine Frau gemeint, die zu einer Prostituierten geworden ist. Eine Prostituierte steht nicht in dem Ruf, gute weibliche Eigenschaften zu besitzen. Und so gilt auch die Zunge, die dem Menschen zum Chanten der vedischen Hymnen gegeben wurde, als Prostituierte, wenn sie weltlichen Unsinn von sich gibt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatya De Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Wer nicht den Botschaften von der Kühnheit und den wunderbaren Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes zugehört und nicht laut die Lieder über den Herrn gesungen und gechantet hat, muss Ohren wie die der Schlangen und eine Zunge wie die eines Frosches besitzen. In Text 17 hat Shonaka Rishi darauf hingewiesen, dass sowohl mit dem Aufgehen und Untergehen der Sonne die Lebensdauer des Menschen systematisch verkürzt wird. Trotzdem benutzen die Menschen in dieser Welt ihre Zeit nicht richtig, hat er gesagt. Sie mögen den Anschein erwecken, am Leben zu sein, aber, so hat er gefragt, leben nicht auch die Bäume? Sie mögen den Anschein haben zu atmen, aber atmen nicht auch die Blasebälge in der Schmiede? Sie mögen sich fortpflanzen, aber verspritzen nicht auch die Tiere ihre Samen? So hat er verschiedene Beispiele gegeben. Und hier in diesem Vers werden diese Beispiele weitergefügt. Nicht? Sie mögen wohl sprechen, aber quaken nicht auch die Frösche. Diese Menschen, die ihre Zeit vergeuden mit weltlichen Themen, hören. Aber was ist mit den Schlangen? Haben sie nicht auch Ohren? Nebenbei gesagt, die Schlangenohren hören nicht richtig. Schlangen nehmen Vibration hauptsächlich durch Beine, Nerven auf der Bauchunterseite wahr. Ist das richtig? Ja, die sehen nur so, wer kennt sich aus mit Biologie? Stimmt nicht, also ich dachte auch, die hören, die haben nicht so ausreichend, die können überhaupt nicht hören. Es sieht nur so aus, als hätten sie Ohren, aber die sind funktionsuntüchtig. Auf und wahr, aber das ist nicht das richtige Hören. So erklärt dann Srila Shukadeva Goswami, all die Sinne, wenn sie nicht im Dienste von Krishna beschäftigt sind, nehmen nur den Anspruch, dass sie lebendig sind. Ein Mensch, der nicht wirklich Krishna dient, ist nur dem äußeren Anschauen nach lebendig, aber in Wirklichkeit tot. Es wird im nächsten Vers gesagt, dass die Hände, die sich nicht im Dienste des Herrn beschäftigen, obwohl sie mit Armreifen geschmückt sind, sind wie die Hände eines Toten. Wow. Das ist hier das machtvolle Predigen, was uns darauf hinweisen soll, wie wichtig die Aktivität im hingebungsvollen Dienst ist. Nun, auf den ersten Blick gesehen, ist hingebungsvoller Dienst eine etwas schwierige Angelegenheit. Ich habe gerade ein Gedicht geschrieben. Das Gedicht heißt Im Wahrheitsladen. Welche Wahrheit willst du? Unwahrheit, Teilwahrheit oder die theoretische Wahrheit? Nee, die ganze Wahrheit. Sorry. Unwahrheit kostet am Anfang nichts, aber am Ende Tränen. Teilwahrheit kostet viel Zeit. Theoretische Wahrheit kostet Spekulationen. Und praktische Wahrheit ist ziemlich teurer. Die ganze Wahrheit aber kostet immer deine Ruhe und Gelassenheit. Wenn du es überhaupt noch wissen willst, das gibt so ungefähr jeder für dich. Das reimt sich jetzt leider nicht, weil das nicht so. Nicht, wer sich dem spirituellen Leben zuwendet, wird in dieser Welt zunächst einmal eine gewisse Form von Tapasya, Entsagung, auf sich nehmen müssen. In dem Srimad Bhagavatam heißt es so schön, Tapodivyam Plutaka Jena Sattvam Shudyetyasmat Brahmasokyam Tvananta. Meine lieben Söhne und Töchter, von den Lebewesen, ich sehe, hier wird nur von Söhnen gesprochen, Rishabdev hatte nur Söhne. Meine lieben Söhne, von den Lebewesen, die in dieser Welt einen materiellen Körper angenommen haben, das sind wir, sollten diejenigen, denen die menschliche Lebensform verliehen wurde, nicht Tag und Nacht hart arbeiten, nur um Sinnenbefriedigung zu erhalten, die selbst für Hunde und Schweine, die Kot essen, erhältlich ist. Also nochmal, helle Kritik hier wie gestern auch. Man sollte sich Bußen und Entsagung auferlegen, um die göttliche Ebene hingebungsvollen Dienstes zu erreichen. Durch solche Tätigkeiten wird das Herz gereinigt. Und wenn man auf diese Ebene gelangt, auf die Ebene des Gottesbewusstseins, erfährt man ewiges, glückseliges Leben, das zu materiellem Glück transzendental ist und das für immer beständig ist. So, ein Leben, das man führt, sollte in dieser Welt mit Einschränkungen ausgestattet sein, um zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Die meisten Menschen wollen ihr Leben in dieser Welt verlängern, indem sie Sinnbefriedigung auf sich nehmen. Aber Prabhupada hat geklärt, es gibt Bäume, die sehr, sehr lange leben. Heißt das, dass ihr Leben wichtiger ist als das Leben von Shankaracharya, der nur 32 Jahre lebte oder Chaitanya Mahaprabhu, der nur 48 Jahre lebte. Natürlich nicht. Wenn wir in unserem Leben es schaffen können, im völligen erleuchteten Krishna-Bewusstsein zu sein, ist dieses Leben, auch wenn es nicht so lang ist, wie soll ich mich ausdrücken, sehr, sehr erhaben und sehr wunderbar. Danke. Dieses Leben ist unser spirituelles Leben und ich möchte ein bisschen darüber sprechen. Ich möchte über eine Art von Schwierigkeit sprechen, brauche dazu aber die Bhagavad Gita, die da steht. Wenn wir spirituelles Leben praktizieren, gibt es eine gewisse Schwierigkeit. Der Lecture auch immer, der ist schon ganz gewohnt hier. Die Sache ist, dass wir uns bemühen mögen, für einige Zeit Tapasya auf uns zu nehmen, aber dass wir es nicht durchstehen können. Kennt ihr die Situation auf Sankirtan? Man hat so eine schöne Woche gehabt und will die nächste Woche aufs Neue wieder versuchen, genauso intensiv zu sein, genauso früh aufzustehen, genauso sehr seine Zunge zu kontrollieren und abends nicht zu viel zu essen zum Beispiel und nicht Prajalpa zu sprechen. Und man kann es einfach nicht aufrechterhalten. Wer kennt das anscheinend? Fühlt sich sehr bewegt und angesprochen. Jugoslawisch? Russisch wahrscheinlich. Ja. Griechisch. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, dass wir versuchen, einen Zustand in unserem Leben zu behalten, im spirituellen Leben, wo wir inspiriert, enthusiastisch, voll mit Sinn und Geisteskontrolle ausgerichtet sind, aber es nicht schaffen. Jörn, kennst du das? Ja. Nicht hintereinander. In der Bhagavad Gita heißt es Nahi kaschit chanamapi. Krishna spricht darüber auch Yatu tishtat yakarma krit karyate yavashar karma sarva prakriti der gunai. Jeder ist gezwungen, hilflos nach den Drängen zu handeln, die von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur hervorgerufen werden. Hier wird also von einem zwanghaften Verhalten, einer Zwangsneurose fast schon gesprochen, wo wir verhaltensgestört werden. Mit anderen Worten, wir wollen auf eine Art und Weise handeln, können das aber nicht und müssen auf eine andere Art und Weise handeln. Insbesondere trifft dieser Heavy-Zustand zu, wenn es um unsere Gedanken geht. Wir wollen inspiriert sein. Wir wollen enthusiastisch sein. Wir wollen voller Zuversicht sein in unserem spirituellen Leben. Aber der Geist spielt einfach nicht mit und führt uns an der Nase herum. Krishna beschreibt das Chanchala Himana Krishna Brahmati. Na nun. Das ist wie der Geist. Nicht? Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Ich finde das echt gut, miteinander, weil wir sprechen über den Geist und es ist genau wie der Geist. Nicht? Es ist also total eine Situation aus dem Leben gegriffen. Hier geht gerade die Philosophie voran, aber da spielt Rock'n'Roll und Russisch. Nicht? So ist es mit unserem Geist.
So, jetzt können wir versuchen, ihn auszumachen. Ich glaube, du musst ihn erden oder so. Ja? Vielleicht anfassen an einen der Geräte, aber. So ist es also mit dem Geist. Lasst uns einfach mal versuchen, diese Vorlesung jetzt trotz der äußeren Störungen durchzuziehen, denn das werden wir machen müssen im spirituellen Leben. Wir müssen trotz der Störung des Geistes einfach weitermachen. Die Eigenschaftsworte, die Krishna für den Geist braucht, sind erst einmal Pramati. Pramati heißt erregend oder aufgewühlt. Das Beispiel sind Pferde, die wild sind und einfach überall hingaloppieren. So sind auch unsere Gedanken manchmal aufgewühlt und wild und gehen überall hin, auch zu Bereichen, die sie nicht tun sollen. Das zweite Eigenschaftswort ist Balavat, sehr stark oder kraftvoll. Normalerweise heißt es ja in dem Beispiel von den, dass der aus der Katha Upanishad, dass wir mit der Intelligenz den Geist beherrschen sollen. Die Intelligenz ist eigentlich, wenn sie gut geschult ist, stärker als der Geist. Die Intelligenz ist sehr scharf. Warum? Weil sie unterscheiden kann, was der Geist nicht kann, zwischen den Dingen, die gut sind und die Dingen, die schlecht sind. Die Intelligenz ist deswegen scharf wie eine Nadel. Doch manchmal wird der Geist so balavat, so dridam, so widerspenstig, dass er wie Eisen ist, durch das die Nadel nicht durchgeht. Ich glaube, diejenigen von euch, die nähen, haben schon mal erlebt, wie es nicht möglich ist, mit einer Nadel durch Eisen hindurchzukommen. Man kommt dann, stößt dann auf Eisen herauf. Und als nächstes wird der Geist als Nigraham bezeichnet, das heißt widerspenstig. Kennt ihr die Situation, dass man eine starke Krankheit hat und versucht, Medizin dagegen zu nehmen? Und man merkt, wie die Medizin nicht durchkommt. So ist es, wenn der Geist sehr widerspenstig ist. Dann kann selbst das Chanten des heiligen Namens da sein oder spirituelles Katha da sein, aber es kommt nicht durch. Kennt ihr diese Situation? Ich glaube, beim Lesen erfahren wir das manchmal. Wir lesen und lesen und lesen, aber der Geist ist so widerspenstig, dass das Thema nicht durchkommt. Es sickert nicht durch und unsere Intelligenz wird nicht von dem Feuer der Begeisterung ergriffen. Kennt ihr diese Situation? Es ist schrecklich manchmal mit dem Geist. Deswegen sagt Krishna, Pramati, es ist erregend wie der Wind, Balavat, kraftvoll, wie eine Eisenplatte. Nicht? Pridam, widerspenstig. Er tut sich nicht, man kann ihn sich nicht vornehmen. Und schließlich Nigraham, nicht? Er ist wie eine Krankheit, die sich nicht bezwingen lässt. Was haben wir für Chancen? Mit diesem Geist und mit diesem Körper, und ich meine den Sinn, was würdet ihr sagen? Wie schätzt ihr eure Chancen ein? Man wird ja ganz anders, wenn man das hört. Hangsu, wie schätzt du die Chancen ein für einen Menschen, der schwer zu kontrollierende Sinne hat und einen schwer kontrollierenden Geist? Da sind wir. Wir haben gerade in deiner Abwesenheit voller Traurigkeit festgestellt, dass wir eigentlich sehr schlechte Qualifikationen haben fürs spirituelles Leben. Was sind unsere Chancen? Was sollen wir machen? Schau mal. Wir müssen Geschmack finden am Spirituellen. Was haben wir noch für Chancen? Wir brauchen Hilfe. Wir müssen zu Krishna beten. Wir brauchen die Gemeinschaft von Gott geweiht. Sinne und Geist und Intelligenz müssen alle in Krishnas Dienst beschäftigt sein. Das kannst du vielleicht, weil du so brahminisch bist, aber das ist sehr schwierig. Aber es ist die richtige, es sind richtige Antworten. Krishna sagt, es gibt insbesondere zwei Dinge, die wir ausüben müssen. Das eine ist hier Abhyasena durch Praxis und dann Vairagyena durch Loslösung. Diese beiden Dinge, wenn ihr euch die merken könnt, habt ihr die Medizin gegen die unwilligen Sinne und den unwilligen Geist. Praxis und Loslösung. Was ist mit Praxis gemeint? Srila Prabhupada sagt, dass diese Praxis sich auf die neunfachen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes beziehen. Zuallererst jedoch der Vorgang des Hörens. Durch den Vorgang des Hörens kann man Geschmack am spirituellen Leben finden, was wir bestimmt alle schon gespürt haben in unserem Leben. Und dadurch dann, wenn wir gehört haben, ist es für uns leicht, die Loslösung zu praktizieren. Auf diese Art und Weise funktioniert es. Das sind Krishnas Unterweisung. Durch Hören also in der Essenz und durch Loslösung können wir die Sinne und den Geist beherrschen. Das muss man praktizieren mit großer Gewissenhaftigkeit. Hören und indem man Loslösung übt. Das meistens hängt das miteinander sehr zusammen. So, Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass hierzu, dass ein Schüler sich als ein Patient betrachten muss, der Hilfe braucht. Nicht jemand hatte von euch gesagt, durch Beten. Diese Hilfe können wir bekommen von unserem spirituellen Meister, der uns in richtiger Art und Weise im Hören und in dem Üben von Loslösung unterweist. Nicht? Prabhupada sagte einmal, das Chanten des Hare Krishna Mantras ist wie die starke Medizin und das Einnehmen von Prasadam ist die Diät, die dazugeht. So unter der Obhut eines spirituellen Meisters können wir hören und er kann uns die richtigen Diät geben, sodass es leicht für uns wird, Loslösung von diesen unheilsamen Dingen zu machen. Aber wenn wir einen spirituellen Meister angenommen haben, ist es wichtig, dass wir zwei Dinge machen. Wir müssen ergeben sein und aufnahmebereit. Ein Schüler, der nicht diese beiden Qualifikationen hat, der nicht ergeben ist und aufnahmebereit ist, wird niemals hören können und richtig Loslösung üben können. Die Beziehung zu unserem spirituellen Meister ist ganz, ganz wichtig, dass wir müssen ergeben und aufnahmebereit bleiben in unserem spirituellen Leben. Erst dann können wir unter seiner Führung lernen. Genau wie ein Patient. Wenn ein Patient nicht tut, was der Doktor sagt, dann geht es eigentlich nicht sehr gut mit ihm voran. So, in der Bhagavad Gita spricht Krishna schmunzelnd den Arjuna an als Mahabahu, jemand, der starke Arme hat. Er meint das sarkastisch. Arjuna, du machst wohl Shiva im Kampf bezwungen haben, aber ich habe eine Überraschung für dich. Es gibt jemanden, der noch stärker ist als Shiva. Das ist dein Geist. Ich kann dich nur als starkarmig bezeichnen, als Mahabaho, wenn du wirklich deinen Geist kontrollieren kannst. So möchten wir auch heute Krishnas Worte wiederholen für unsere Zuhörer. O ihr Mahabahos und Mahabahinis, wo ist eure Stärke? Versucht den Geist zu kontrollieren. Durch geeignete Übung und durch Loslösung. Durch Hören über Krishna und dem resultierenden Aufgeben des weltlichen Lebens. Das ist die Herausforderung, die wir in diesem Leben haben. Durch die Einweihung im spirituellen Leben sind wir direkt vor der Türe zum Königreich Gottes. Aber zwischen uns und der Tür ist noch der Geist, der auf und ab springt wie ein Schimpanse. Der Monkey Mind. Und der muss geübt werden, damit wir auch ins Königreich kommen. Zwischen uns und der Tür ist noch der Geist, der auf und ab springt wie ein Schimpanse. Der Monkey Mind. Und der muss geübt werden, damit wir auch ins Königreich Gottes hineinkommen. Nun, einer von euch hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Das ist ein sehr weiser Satz, der in einem wunderschönen Gedicht von einem unbekannten Autoren ausgedrückt wird. Dieses Gedicht wird unter Vaishnavas sehr, sehr gerne zitiert. Und ich weiß nicht, ob ihr was für Gedichte übrig habt, aber ich möchte euch mal das vorlesen. Es ist ganz, ganz schön. Vraja prasidannavani tachoram gopanganam chattu choram anekajamajita papachoram choragraganyam purushan namami. Wer ist berühmt in Braj als Butterdieb? Und wer ist berühmt dafür, dass er die Kleidung der Gopi stehlt? Und wer ist berühmt dafür, dass er denen, die bei ihm Zuflucht suchen, die Sünden wegstiehlt, die über viele Leben angesammelt wurden? Ich bringe meine Ehrbietung dem Ersten unter den Dieben da. Krishna ist ein dreifacher Dieb. Er stiehlt zuerst die Butter, wenn er klein ist. Oh, ja, schau doch mal. Ich stehe nie wieder durch Butter. Wenn ich noch einmal höre, dass du Butter stehst, dann werde ich dich anbinden. Ah, ich stehe nie wieder Butter. Schon im nächsten Augenblick ist Krishna schon wieder zum Butterclown. Nicht, wenn er klein ist, wenn er größer ist, nimmt er die Kleidung der Gopis, wenn die ein Bad nehmen. Und wenn er als Hari nimmt er die sündhaften Reaktionen von den Menschen, die schon seit vielen, vielen Leben Sünden angehäuft haben. Wer stiehlt Srimati Radharanis Herz? Wer hat den dunklen Glanz einer frischen Regenwolke gestohlen? Und wer stiehlt die Sünden und die Leiden von denjenigen, die Zuflucht bei seinen Füßen suchen? Ich bringe meine Ehrbietung dem Ersten unter den Dieben dar. Wer macht seine hingegebenen Devotis zu Bettlern, die heimatlos in der Welt herumlaufen? Oho, solch ein furchterregender Dieb. Man hat niemals noch so einen furchterregenden Dieb in den drei Welten gesehen oder von ihm gehört. Willkommen. Selbst eine kurze Erwähnung seines Namens erlöst einen von Bergen aus Sünde. Solch ein erstaunlich wundervoller Dieb. Ich habe von solch einem Dieb niemals vorher was gesehen oder gehört. Hey Dieb! Du hast mein Reichtum gestohlen, meine Ehre, meine Sinne und mein Leben. Wo soll ich jetzt hinlaufen? Aber ich habe dich eingefangen mit dem Seil meiner Hingabe. Du zerschneidest das fürchterliche Seil von Yamaraj. Du trennst die schreckerregende Schlinge, die mich ans materielle Dasein bindet. Und du zerreißt die Fessel von jedem. Aber du bist unfähig, den Knoten aufzulösen, den deine liebenden Devotees geknöpft haben, um dich zu fangen. Oh, Dieb, hey Dieb, der du alles gestohlen hast. Heute habe ich dich in dem Gefängnis meines Herzens eingeschlossen, dem leidvollen Jail meines Herzens, in dem es fürchterlich ist aufgrund der Dunkelheit meiner Unwissenheit. Und dort wirst du jetzt bleiben müssen für lange Zeit und die geeignete Bestrafung für deine Vergehen und der Kriminalität des Diebstahls erleiden müssen. Ich habe dich in den dunklen Jail meines Herzens drin, zur Strafe. Da wirst du bestraft werden, weil du ein Dieb bist. O Krishna, Dieb von allem, was ich habe, die Schlinge meiner Hingabe bleibt immer fest angezogen. Du wirst weiterhin im Gefängnishaus meines Herzens bleiben müssen, denn ich werde dich nicht befreien, selbst für Millionen von kommenden Zeitaltern. Dieses Ashtaka wird in der Melodie von Upajati gesungen. Gleich die ist noch die Gesangsanweisung, was für eine Melodie man am besten wählt. So, ja. Das ist die Hilfe, die wir haben. Wir sollten es erlauben, dass Krishna unseren Geist stiehlt, nicht ineinander. Den Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir dahin kommen in unserem spirituellen Leben. Denn durch das Hören über Krishna kann das bezweckt werden. Der spirituelle Pfad ist ein anspruchsvoller Pfad, aber er ist einfach gemacht worden in diesem Zeitalter durch den höchst barmherzigen Sri Chaitanya Mahaprabhu, der uns mit Krishna in Verbindung gebracht hat, den Dieb von allem, was wir haben. Aber wir sollten es nicht festhalten. Krishna kommt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das geht nicht hier. So, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Wie fandet ihr das Gedicht? Sehr schön. Ramapriya.
Es gibt auch Beschreibungen für den Geist des Geistes. Die Luft, die was jemand, wenn sie dann rot schmelzt, sieht dann den Geruch in Luft und in Rosenhaft und die war.
Jemand tun, um sich vor schlechten Einfluss zu schützen? Einfluss durch die Erscheinungsweisen, durch andere Menschen, durch alles Mögliche. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Ramapriya. Zu dem ersten Teil deiner Frage Manche werden nicht so leicht beeinflusst, hast du festgestellt. Das stimmt. Das hängt sehr mit der Sensibilität zusammen. Es gibt welche, die Menschen, die haben fast biologisch, könnte man fast sagen, eine unglaublich dünne Haut. Nicht? Da geht alles durch. Und andere haben eher ein dickeres Fell. Da dauert es länger, bis es durchgeht. Das ist einfach eine psychische Konstitution, die ist nun mal so. Jemand nun, der sehr leicht beeinflusst ist, muss sich zunächst einmal darüber bewusst sein. Und er muss etwas, eine Art Unzufriedenheit mit diesem Zustand finden. Ihm muss klar sein, ich bin wie ein Ping-Pong-Ball, der von außen kontrolliert wird. Ich möchte das nicht mehr weiter sein. Das ist der erste Schritt, dass man wirklich den Wunsch hat, dass man es erkennt erstmal und dass man den Wunsch hat, nicht mehr von außen so herumgeschmettert zu werden, von den Launen, von dem eigenen Geist, von den Erscheinungsweisen und so weiter. Als nächstes ist es wichtig, eine Übung zu machen, die der Hansa-Avatar im 11. Kanto des Bhagavatams erklärt. Und zwar geht es so, wenn wir gereizt werden oder erregt werden durch etwas, dann wäre es normalerweise so, dass wir sofort darauf reagieren würden. Besonders sensible Menschen. Die reagieren instantaneously. Die werden sofort gestört, wenn andere gestört sind in ihrer Umgebung. Wir sollten uns, wir haben jedoch die Möglichkeit als Mensch, nicht sofort darauf zu reagieren, nach einem bestimmten Verhaltensmuster, sondern können uns überlegen, ist es denn gut so, wie ich reagiere? Sehr, um das, diese Kunst zu üben, sollte man sich einfach mal überlegen, in welchen Situationen reagiere ich eigentlich sehr gestört und werde beeinflusst. Und dann kann man überlegen, wie sehe es idealer aus. Ich zum Beispiel habe beim Predigen einmal gemerkt in meinem Leben, dass es bestimmte Situationen gibt, die mich total stören und dann springe ich auf die arme bedingte Seele und predige sie in Grund und Boden. Das habe ich manchmal gesehen und habe gemerkt, dadurch verschrecke ich viele Leute. Habe ich mir überlegt, wie sieht denn die ideale Situation aus? Ja, die ideale Situation ist, den einfach mal alles sagen zu lassen, was er zu dem Thema weiß, nicht? Und dann erst zu reagieren. Ich weiß, Prabhupada hat das manchmal mit seinen Schülern gemacht, hat gefragt, so hast du alles gesagt, was du sagen möchtest zu dem Punkt. Nein, noch nicht, schicker Prabhupada. Hast du alles gesagt? Nein, noch nicht. Und dann, nicht, dass man den, dass man zum Beispiel erstmal zuhört, ganz und gar zuhört, den sich erschöpfen lässt mit seinen Punkten, also, und dann erst reagiert. Es gibt also, man kann sich eine ideale Situation, oder man hat tausendmal den Fehler gemacht. Man hat tausendmal sich so verhalten, dass, sagen wir mal, I don't know, dass Menschen gekränkt sind durch unser Verhalten. Dann sollte man sich im Gedanken überlegen, wenn ich jetzt in die gleiche Situation komme, wie mache ich es besser? Und indem man kann sich so richtig psychologisch programmieren. Oder auf Sakitan gab es vielleicht immer eine Situation, wo wir ins Schleudern geraten sind. Situationen, die uns sehr wohl bekannt sind. Und wir können dann uns fragen, wie kriege ich das besser hin und sich dann die Situation ausmachen. Und so macht man es dann. Das ist eine unglaublich gute Methode. Sie ist leicht psychologisch zugegebenermaßen. Der ungetrübten Leidenschaft. Nicht? Und kommt immer in bestimmte Situationen. Kann man sich einfach überlegen, wie mache ich es besser? Und durch diese Programmierung. Für die Menschen ist es möglich, durch freien Willen sich zu erheben aus den niederen Erscheinungsweisen, wenn wir nur wollen. Aber mein letzter Tipp für jemanden, der leicht beeinflussbar ist, ist, wir brauchen Kraft offensichtlich. Wir brauchen spirituelle Kraft und müssen wissen, wo wir diese spirituelle Kraft auftanken können in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn wir morgens zu Radha Madan Mohan gehen, ist ein wunderbarer Augenblick für uns gekommen, spirituelle Kraft aufzutanken. Wir können beten. Mein lieber Herr, bitte gebe mir die Kraft, dir heute zu dienen. Wenn ihr das ganz bewusst macht, dieses Gebet sprecht, wird sich euer Leben verändern. Ihr werdet plötzlich Kraft haben in den Augenblicken, wo schummrig wird, also wo man normalerweise darauf reinfällt, zu sagen, nein, ein glückliches Nein, nicht mit mir oder nicht mehr mit mir. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Das wird aufgeschrieben, nicht mehr mit mir. Ja, du siehst doch so. Bist du überzeugt? Eine Sache, die ich euch auch gerne empfehlen möchte, diesbezüglich. Sehr oft lebt man so gedankenlos sein Leben hin, ohne dass sich wirklich etwas tut, ohne dass wir das Gefühl haben, dass wirklich eine Transformation im Herzen einsetzt. Wir sollten das nicht, dem nicht zuschauen, sondern sollten einfach mal analysieren, was ist da eigentlich los in meinem Leben und was kann ich tun, damit ich Kraft und Inspiration aufsammle, um dagegen etwas zu unternehmen. Guru Shiromani. Guru Shiromani, der Beste, das ist ein Name von Lord Chaitanya. Wisst ihr, welche drei Energien auf Lord Chaitanyas Zunge sind? Ja, unglaublich. Zunächst einmal, sofort. Er lobpreist immer seine Devotees. Das macht Lord Chaitanya. Das zweite ist, er spricht heilige Unterweisungen. Und die dritte Energie, die immer gegenwärtig ist auf Mahaprabhus Zunge, ist, er spricht demütige Gebete. Das ist eine Aussage von dem persönlichen Diener von Advaita Acharya Ishanagara. Zuerst ist der Mantra. Deswegen hat Lord Chaitanya das Chanten der heiligen Namen so hervorgehoben. Das ist der Weg. Das Weg und das Ziel. Das Interessante ist tatsächlich, yes, wir können nicht an Krishna denken. Wir können nicht gleich an Ziel ankommen. Das Mantra ist aber der Weg und das Ziel. Und insofern kann man, wenn man das Mantra chantet, wenn man sich auf dem Weg begibt, dann ist man schon am Ziel. Wenn der Geist nicht zuhören will, beim Chanten des Hare Krishna Mahamantras, Prabhupada wurde einmal gefragt, was macht man denn? Hat Prabhupada gesagt, dann gehst du auf ein Feld, wo dich keiner hört, nur der tobende Wind, und chantest ganz laut, Hare Krishna! Und so weiter und so fort. ich wüsste, ich könnte euch alle zum Chant mitbewegen, aber das müsst ihr selber tun, nicht weil ich euch damit nicht erbrauche. Manchmal, wenn ich Waldspaziergang mache, dann sollte man nicht zu nahe sein. Eigentlich braucht ein Kilometer Abstand vom Projekt und dann geht's los. Dann flüchten die Rehe und die Igel und die Maulwürfe und die Heuschrecken. Aber ihr werdet Angst kriegen, wie laut ich sein kann. Ganz laut. Der Weg hat das Ziel. Dobro, Boris. Ja. Ja, der ursprüngliche Geist ist in der Sattva-Guna, in der Erscheinungsweise der Tugend. Aber natürlich ist da jetzt so viel Unreinheit, Leben für Leben dazu gekommen, sodass diese Unreinheiten einbestimmen. Es ist nicht wirklich unser eigener Geist, sondern wir sind fremdbestimmt, fremdkontrolliert. Ich habe jetzt von grausamen oder von sagen wir mal, sehr zu beanstandenden Experimenten des CIA gehört. Wisst ihr, dass die Leuten Chips unter die Haut nähen und die dann funkmäßig kontrollieren? Sehr, sehr. Und die sind bald so weit, dass sie wirklich durch bestimmte Strahlungen und Frequenzen Leute kontrollieren können. Es gibt jetzt schon in Russland sind die entwickelt worden. Waffen, die so eine Vibration machen, dass Leute richtig rastlos und verrückt werden im Geist. Gibt es. Da ist sehr viel Forschung auf diesem Bereich. Ich habe einmal überlegt, warum man mehr schlafen muss, warum man manchmal sehr müde ist. Kennen Sie das auch? Man ist manchmal so müde und muss einfach mehr rasten. Sehr oft liegt es daran, dass die Atmosphäre heutzutage ist so versmokt mit diesem elektronischen Müll und diese ganzen Schwingungen und diese ganzen Dinge, die einem wirklich auf den Geist geht, ohne dass man weiß, warum. Wir leben wirklich in einer, die Luft ist nicht nur mit Rauch verschmutzt, sondern mit diesem ganzen wilden Sachen. Wenn man da erstmal anfängt, dann wird man ganz paranoid. Deswegen lieber gutes Prasadam essen und gut schalten. Wir brauchen aber eine wirkliche Stärke, um hier durchzukommen. Gut. Hier wollen wir jetzt ein natürliches Ende finden. Lasst uns Zuflucht suchen beim großen Lieb. Der kann uns das ganze Leid wegnehmen. Ich habe noch andere schöne Gebete, aber die kommen für später. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gauditai ki jai, Go Premanandi Adi Adi Bo, Adi Adi Bo, Adi Adi Bo.